möchte im zweiten Teil jetzt ein bisschen konkreter werden. Was heißt denn das jetzt, wenn man etwas widerspiegeln darf, was Gott selber ist? Und gibt es Aufträge und vor allem gibt es auch Anfragen Gottes an den Mann? Und da findet man ganz, ganz Spannendes. Der erste Auftrag, den Gott dem Menschen gibt, er geht ja an Mann und Frau. In Genesis 1, 28, sie sollen fruchtbar sein und sich vermehren, die Erde füllen. Gemeinsam also sollen sie sich auch die Erde untertan machen und herrschen. Das sind die Worte, die kommen und das ist jetzt interessant. Was heißt herrschen? So wie Gott herrscht. Und das heißt nicht ausbeuten, das heißt nicht tyrannisieren. Im Gegenteil, sorgen für, so dass es gut ist und gut bleibt. Und das gemeinsam, quasi als Repräsentant des Schöpfers, soll Mann und Frau die Schöpfung in diesem Sinne gestalten und beherrschen. Und dabei darf natürlich in der Gottesebenbildlichkeit auch die Kreativität und die Autorität zum Ausdruck kommen. Im zweiten Kapitel der Bibel gibt Gott dem Mann direkte Aufgaben und Anweisungen. Und zwar im Vers 16 und 17 lesen wir, also ich schreibe das jetzt da nochmal auf, dass man es ein bisschen merken kann. Genesis 2, 16 und 17. Da steht im Vers, in den beiden Versen, du darfst essen von allen Bäumen des Gartens. Das ist übrigens das erste Gebot, das Gott dem Menschen überhaupt gibt. Du darfst essen. Von allen Bäumen des Gartens. Und dann im Vers 17, von einem Baum sollst du nicht essen, du darfst nicht essen. Also zuerst, du darfst essen, das ist die große Freiheit, und dann sagt er, da gibt es einen Baum, von dem sollst du nicht essen, die Frucht des Baumes. Und darauf, das müssen wir uns merken, darauf wird Gott den Adam im dritten Kapitel nochmal ansprechen. Nämlich in Vers 3, Vers 17. Und das ist in Kapitel 3, Vers 17. Das ist vielleicht dann leicht zu merken und auch werden wir nochmal drauf zurückkommen. In den Versen 19 bis 20 vom zweiten Kapitel wird dann beschrieben, wie Gott dem Adam Entscheidungsgewalt und Führung überträgt. Adam soll Tiere benennen. In Vers 15 sagt er noch, dass Adam bebauen, gestalten und formen soll. Männer und Frauen gestalten die Welt und ihre Umgebung anders. Ja, man braucht nur Kinder anschauen. Und da ist etwas, das hat mich auch länger beschäftigt. Meine Frau hat einen Cousin und der hat eine, also seine Frau, die ich habe die nie mit einem Rock gesehen. Und die beiden haben eine Tochter und die Mutter, also nie einen Rock. Das kurze Haare, die würde man so ganz sagen, eigentlich so recht untypisch. Und sie wollte immer, dass die Tochter auch Hosen anhat und kurze Haare hat, und was wollte die Tochter? Rockerl, rosa, Puppen. Und dann sagt mir sie, also die Mutter sagt, ich verstehe das nicht. Ich habe alles versucht, irgendwie wertneutral zu erziehen, aber das ist in dem Kind drin. Ja, die konnte machen, was sie will. Also man kann ja auch, unser erstes Kind ist der Sohn, der Sammy, natürlich waren dann als Kinderspielzeug auch einige Autos. Dann habe ich gedacht, jetzt will ich mal sehen, wie die Mädels mit den Autos spielen. Ja, die spielen ja auch mit den Autos, nur die Jungs, die spielen ja anders, ne? Die Dinger fliegen umeinander und es ist laut. Und was haben die Mädels gemacht? Das sind die Autos Figuren, ja, also Personen. Die gehen dann Tee trinken miteinander und reden miteinander. War hochinteressant. Und ich habe mir gedacht, wieso ist das? Ja, also ich habe dem Sohn auch eine Puppe gekauft. Ich habe gedacht, das soll ich da ruhig auch mal spielen, aber die ist nicht lang lebendig geblieben. Aber es ist ja auch so, wenn sich ein Kind verletzt, zu wem läuft ein Kind instinktiv? Meistens zur Mama. Der Papa ist schon auch wichtig, aber nur wenn die Mama nicht da ist, wenn man sie verletzt hat, ne? Aber es gibt Dinge, da laufen die Kinder auch instinktiv eher zum Vater. Zum Beispiel, wenn es um Kräftemessen geht. Ja, Jungs wollen mit ihren Vätern schlägern. Da will man kämpfen, da will man Kräfte messen, da muss man Arm drücken. Und ich habe lang versucht, im Ringen meinen Vater mal zu schlagen, aber ich hatte einfach keine Chance. Der war halt fast immer stärker. Ja? Das will man als Kind, als Bub, muss man das ausprobieren. Carl Beach sagt dazu, wir sind nicht gleich. Kinder realisieren das instinktiv, aber als Erwachsene versuchen wir das immer zu verleugnen. Oder es wird oft versucht, wegzubügeln. Ja. Einer der zentralen Punkte, die in diesem Zusammenhang wichtig sind, auch an Gottes Anfragen und Aufträge, ist das dritte Kapitel der Bibel. Warum? Es hat mit dem Sündenfall zu tun. Und was hat das jetzt mit Männlichkeit zu tun? Nur eine ganze Menge. In Vers 6 wird beschrieben, wie die Schlange die Frau, die wird jetzt im Text immer mit Isha, das hatten wir, gell? Ish ist der Mann, Isha ist die Frau, beschrieben. Und da wird geschrieben, wie die Frau, die Isha, verführt wird. Und die Frau nimmt dann von der Frucht und gibt ihrem Mann, da steht im Text Ish, zum Essen. Und dabei ist mir aufgefallen, dass Gott den Adam nicht vorwarnt. Du pass ein bisschen auf deine Frau auf, da wird eine Verführung stattfinden. Kommt nicht vor. Gott sagt dem Adam lediglich, dass er nicht von dem Baum essen soll. Er sagt, da gibt es einen Baum, von dem isst du nicht. Und offensichtlich ist das alles, was Adam braucht, um die Situation zu meistern. Gott vertraut ihm. Aber Adam versagt. Er hat ja nicht wirklich ein Alibi in dem Text. Ist euch aufgefallen, dass das steht, er ist nicht irgendwo im Garten, sondern in Vers 6 steht, Adam war bei ihr, bei der Frau. Er beobachtet, ist passiv und unternimmt absolut nichts. Und als Gott die Menschen dann zur Rechenschaft zieht und sie zur Rede stellt, wer wird zuerst befragt? Wer muss zuerst antreten? Adam. Ist doch eigentlich unfair, oder? Ist doch eigentlich unfair. Sie hat ja gegessen, oder? Die Frau nimmt von der Frucht, isst davon, gibt ihrem Mann, steht im Text, und der Depp frisst auch. Ja, frisst der Frau aus der Hand. Und im Gespräch, die Verse 9 bis 12, ist hochinteressant. Was sagt Adam? Die Frau, die du mir gegeben hast, ist schuld. Also Moment mal, warte mal, eigentlich bist du schuld. Wieso hast du mir denn die gegeben? Hätte es mir andere gegeben, wäre das Problem nicht gelöst. Wäre das Problem nicht passiert, oder? Er versucht, die Verantwortung von sich zu schieben. Er drückt sich. Gott lässt ihm es nicht durchgehen. Gott sagt dem Adam, ich habe dir gesagt, was Sache ist. Wieso stehst du daneben? Antreten. Und jetzt wird Rechenschaftsbericht abgeliefert. Und der Adam, dem fällt nichts Besseres ein zu sagen, österreichisch, ich sage es gleich, ich weiß nicht, sie weiß. Ja. Und da wird etwas sichtbar, was letztlich auch in jedem Mann steckt. Denn, jetzt kommt noch ein wichtiger Vers, Genesis 5, der Vers 3. Da steht, dass Adam Söhne und Töchter zeugt nach seinem Bild. Das ist ein kleiner Nebensatz, aber der ist unendlich wichtig. Nach wessen Bild ist Adam? Nach dem Bild Gottes. Nach dem Sündenfall steht, die Söhne und die Töchter sind nach Adams Bild. Und da ist etwas drin. Unser Stammvater, der erste echte Mann, ist erstarrt. Schreibt John Eldridge, er hat seine wahre Natur verleugnet und ist tatenlos geblieben. Jeder Mann nach ihm, jeder Sohn Adams, trägt in seinem Herzen dasselbe Versagen mit sich herum. Das sind harte Worte. Aber Tatsache ist, wir Männer kneifen gern und schrecken auch vor Verantwortung gerne zurück. Das steckt tief in uns drin. Es ist ja so, dass neben den theologischen Folgen des Sündenfalls, ja, Trennung von Gott, das ist eine theologische Folge, ist auch diese Folge tief in uns Menschen verankert, dieses Kneifen. Und Gott spricht Adam direkt darauf an in Vers 17. Hier. Weil du gehorcht hast der Stimme deiner Frau und gegessen hast von dem Baum, von dem ich dir gebot und sprach, du sollst nicht davon essen. Adam wird seiner Bestimmung nicht gerecht, ebenso wenig Eva. Sie ist nicht, wie vorgesehen, Lebensretterin. Auf dieses Wort wurde ich vorher angesprochen in der Pause. Ich will dir eine Gehilfin machen. Ja. Es kommt ja oft so, ja, was ist das jetzt, die Frau so, ja, ein besserer Knecht. Dieses Wort Hilfe, Eser, Knecto, ist ein ganz komisches Wort. Dieses Wort Hilfe wird in der Bibel, im Alten Testament, immer für Gott gebraucht. Gott, wer ist meine Hilfe, woher kommt mir Rettung? Gott sagt, ich bin deine Hilfe, ich bin dein Retter, ich bin dein Nothelfer. Und das ist eigentlich das Wort, das gebraucht ist. Es ist normal nicht für einen Menschen gebraucht, sondern für Gott selber. Das heißt, die Eva widerspiegelt was, was Gott selber ist. Wir müssten eigentlich besser übersetzen mit Lebensretter, ja, Notretter. Und hier versagt sie ihrer Bestimmung, genauso wie der Adam seiner Bestimmung versagt und nicht die Verantwortung übernimmt und sagt, Frau, Gott hat uns gesagt, wir dürfen nicht essen. Was tust du hier? Nein, er frisst dir aus der Hand. Und das hat fatale Folgen, sowohl für den Mann als auch für die Frau. Die unterschiedlichen Geschlechter werden im Text auf ihre eigene Weise angesprochen. Und die Folgen sind auch unterschiedlich. Ja, die theologischen Folgen sind gleich. Theologische Folge heißt, sie sind getrennt von Gott. Sie müssen raus aus diesem Garten, den Gott für sie angelegt hat. Und jetzt ist interessant, dass dann nach dieser Begebenheit uns gesagt wird, wir tragen das Bild Adams in uns. Und wenn man weiterschaut in der Bibel, wenn man weitergeht in den Texten, dann fällt etwas auf, nämlich, dass dieses Kneifen vor Verantwortung, der Verantwortung vor Gott, immer wieder vorkommt. Ich gebe euch ein paar Stellen dazu, wo Gott seine Anfragen stellt. Und zwar ist er erste Stelle in 4. Mose 26, Vers 65. 4. Mose 26, 65. Ups, das ist wieder eine Zahl. Ha? 4. Mose 26, 65. Und da steht, und kein Mann, Ish im hebräischen Text, kein Mann von ihnen war übrig geblieben, außer Kaleb, dem Sohn des Jephune, und Josua, dem Sohn des Nun. Angespielt wird auf das Versagen der Kundschafter. 4. Mose, kann man sich gut merken, da werden die Kundschafter ins Land geschickt und die 12 kommen zurück und sie sagen zwei Nachrichten, eine gute, eine schlechte. Die gute, es ist alles so, wie Gott gesagt hat, die schlechte, da gibt es Riesen und Armeen und befestigte Städte. Und dann geht es hin und her und dann in Vers 65 vom Kapitel 26, kein Mann war übrig geblieben. Ja, das Volk weigert sich oder verweigert sich, Gott zu gehorchen und in das Land zu ziehen. Es ist wieder Tatenlosigkeit, Angst vor dem Risiko, der Versuch, dem Kampf auszuweichen, obwohl ihnen der Sieg zugesagt wurde. Einzig Kaleb und Josua stehen ihren Mann. Eine weitere ganz interessante Stelle, 1. Könige 2, Vers 2. Da finden wir, wie David seinem Sohn Salomo auf dem Sterbebett eine Anweisung gibt. Und die heißt, sei nun stark und erweise dich als Mann. Im Text steht Ish. Sei nun stark und erweise dich als Mann. Salomo soll männlich sein und soll stark sein. Interessant allerdings ist jetzt, wie David diese Stärke beschreibt. Salomo soll bewahren, das kommt zweimal im Text vor, was Gott ihm geboten hat. Darin besteht Stärke. Mit anderen Worten, sowohl bei Josua als auch bei David selbst liegt Stärke in der Beziehung zu Gott und im geradlinigen Weg, den man mit Gott geht. Er soll nicht abweichen, sondern in Treue mit ungeteiltem Herzen vor Gott leben. Das kommt dann im Vers 3 folgende. Salomo, wenn du erfolgreich sein willst, wenn du deinen Mann stehen willst, dann stell dich deiner Verantwortung vor Gott und kneif nicht. Weiche nicht ab. Lebe mit ungeteiltem Herzen. Also die Verantwortung des Mannes in seiner Beziehung zu Gott wird eingefordert und darin liegt Stärke. Ja? Und im Wort sei stark, sei männlich und sei stark, das hebräische Wort ist chazak. Ja, mach mal ein Q. Es ist immer ein bisschen schwierig, wenn man da die einzelnen Buchstaben umschreiben soll. Also das Wort Chazak, stark oder Stärke, ist eine ganze Bandbreite. Das bedeutet aufbauen, stärken, fest werden lassen, stark sein, ermutigen, mutig sein, beherzt sein. Also das ist eine ganze Menge. Salomo, sei stark, baue auf, ermutige, werde fest, sei mutig, sei beherzt. Mit Stärke ist also viel mehr der Charakter gemeint als die Muskelmasse. Um die geht es nicht unbedingt. Es geht um Charakterstärke. Charakterstärke, die Gott fordert. Und eine Charakterstärke, die man bei Jesus enorm sieht. Eine Charakterstärke, die ihn eben aufstehen lässt, wenn Ungerechtigkeit geschieht und so weiter. Es gibt noch zwei weitere Stellen, die genau in diese Kerbe hauen, und zwar in Hesekiel und in Jesaja. Hesekiel 22, Vers 30 und in Jesaja, also in Hesekiel steht: Ich, der Herr, hielt Ausschau nach einem Mann, da steht wieder Ish. Ich, der Herr, hielt Ausschau nach einem Mann unter ihnen, der die Mauer schließt und vor mir für das Land in die Bresche springt, damit ich es nicht zerstören muss. Aber ich fand keinen. Was für eine Aussage. Gott sucht nach einem Mann und er findet keinen in seinem ganzen Volk. Jesaja 59, 16. Eine weitere Stelle. Der Herr sah, dass kein Mann wie der Isch da war und er wunderte sich, dass es keinen gab, der Fürbitte tat. Gott sucht nach Männern, die für das Volk vor Gott stehen, die für das Volk Fürbitte tun und im Alten Testament steht, und ich fand niemanden. In beiden Stellen geht es wieder um die Verantwortung gegenüber dem Volk und Gott. Männer glänzen ja mit Abwesenheit und Gott wundert sich. Wer übernimmt Initiative? Wer packt mit an? Wer steht ein und übernimmt seine priesterliche Bestimmung, die da bedeutet, das Volk wieder zu Gott zu bringen und das, was Gott sagt, den Menschen zu bringen? Hiob wird von Gott aufgefordert, Hiob 38, Hiob 38, Vers 3 und 40, Vers 7. Steh auf und sei ein Mann, stell dich mir. Ja, der Hiob wirft der Gott alles Mögliche an den Kopf, zu Recht. Und irgendwann sagt Gott, okay, komm, stell dich her. Und jetzt wird ausdiskutiert. Gott lässt sich auf die Diskussion ein. Er sagt, komm. Und hier wird nicht Ish gebraucht, sondern das hebräische Wort Gever, das auch Mann heißt, aber eigentlich bedeutet es ein mächtiger Mann oder Krieger im Alten Testament. Ja. Hiob, wenn du ein Krieger sein willst, aufstehen. Komm, lass uns ein bisschen rechten. Und zuletzt gibt Paulus der Gemeinde in Korinth noch die Anweisung, ich habe das schon mal kurz erwähnt, 1. Korinther 16, Vers 13. Seid männlich, also wachet, steht fest im Glauben, seid mannhaft oder seid männlich und seid stark. Wie gesagt, die neuen Übersetzungen bügeln das alles raus, aber es steht genauso da, seid mannhaft und seid stark. Übrigens findet sich nirgends in der Bibel die Aufforderung an die Frau, dass sie Frau sein soll. Wir finden einen Haufen Anweisungen, Männer, seid Männer in der Verantwortung mir gegenüber. Die Folgen des Sündenfalls begleitet die Söhne Adams irgendwie noch immer. Adam hat nicht nur eine falsche Entscheidung getroffen, er hat etwas von seinem Wesen preisgegeben. Sein Innerstes ist beschädigt und der Kraft ist geschwunden. Und darum versteckt er sich sehr gerne. Und das ist ein Verhalten, das Männer bis heute an sich tragen. Man versteckt sich gern hinter einer Maske. Ja, ab in die Büsche. Man sucht das Weite. Anstatt Verantwortung zu übernehmen gegenüber seiner Berufung, seiner Familie und gegenüber seinem Gott. Das ist nicht gerade ermutigend, wenn da nicht Christus wäre, der Männer mehr und mehr wieder zu dem macht, was in Gottes Plan sein soll, nämlich Könige und Priester. Ja, ich kenne das auch. Ich kenne das auch, dass man gerne kneift. Der biblische Befund sagt mir, ich wiederhole noch mal ein bisschen, Mann und Frau sind gleichwertig, aber nicht gleichartig. Sie wurden so erschaffen. Beide gemeinsam widerspiegeln Gottes Wesen, aber jeder auf seine eigene Art und Weise. Männlichkeit hat mit Stärke, mit Kühnheit, Stärke im umfassenden Sinn, dieses Wort Chazak, mit Verantwortung, sicher auch mit Risikobereitschaft und Mut zu tun. Und all das sehen wir in Jesus auf seine ganz spezielle Art und Weise, wie er mit Menschen umgeht und seine Beziehung zum Vater lebt. Dann werden Männer immer wieder von Gott aufgefordert zum Handeln, zum Glauben, zum Kämpfen. Oder, besser ausgedrückt, sie sollen einstehen für die Familie, für das ihnen anvertraute Umfeld, ihre Berufung und eben nicht kneifen oder sich hinter einer Maske verstecken. Und das sind keine stereotypischen Rollenbilder, sondern es hat mit Charakterstärke und Persönlichkeit zu tun. Durchsetzungsvermögen, den Willen anzupacken, Zielorientiertheit, Bereitschaft, Missstände anzusprechen und Unrecht zurechtzurücken, Risikobereitschaft, Mut, Kühnheit. Das sind Eigenschaften, die ich in der Bibel finde, von denen mir gesagt wird, das ist typisch männlich. Und vielleicht müssen und dürfen wir uns immer wieder in diesen Dingen, gerade bei Jesus, orientieren und uns von ihm verändern und herausfordern lassen. So, okay, jetzt gibt es noch einen weiteren Schritt. Ja. Wenn wir jetzt uns überlegen, ja gut, jetzt wollen wir unsere Verantwortung als Männer in der Gemeinde auch übernehmen. Jetzt haben wir natürlich oft ein Problem. Gell? Typisches Bild ist tatsächlich passiert. Ja, der Pfarrer, wenn man das erzählt, der gibt Religionsunterricht. In Österreich müssen sie das in der Schule. Das hat mit der, wurscht. Auf jeden Fall, er sieht, wie zwei Jungs, die er gut kennt, so zwischen 16 und 17, im Gang in der Schule vor ihm hergehen und er kennt die Jungs gut, weil sie auch im Jugendkreis sind, in die Jugend kommen. Und er sieht, wie der eine dem anderen eine knallt. Der langt ihm so richtig zu und gibt ihm eine schallende Ohrfeige. Und er als Pfarrer rennt hin und sagt, das darfst du nicht tun. Ja, so gehen wir doch als Christen nicht miteinander um. Und irgendwie hat es ihm dann keine Ruhe gelassen und er fragt nach, was war eigentlich los. Und dann sagt derjenige, der zugelangt hat, mein guter Freund aus dem Jugendkreis hat mir gerade erzählt, dass er eine Freundschaft mit einem ungläubigen Mädchen eingegangen ist. Und ich habe ihm gesagt, du bist ein Volltrottel und habe ihm eine gelangt. War ein guter Christ, oder? Ich finde schon. Es war die Sprache, die er gebraucht hat, damit er es verstanden hat. Und manchmal wäre ich froh, wenn der Zimmerkollege von meinem Sohn ihm öfters einmal einen Tritt in den Hintern geben würde. Das ist die Sprache, die er braucht. Ich sage, steh auf, sei endlich. Ich bin auf vieles stolz, was mein Sohn macht. Manches muss er selber aussortieren. Aber manchmal wünsche ich mir auch ihm solche Freunde, die sagen so, entweder du machst das jetzt oder ich knall da eine. Aber das darf man ja als Christen nicht, oder? Ihr merkt schon, ja? Da kommt jetzt etwas rein. Und ich nenne das jetzt einmal maskuliner und femininer Geist. Ja? So, Folgendes wurde gemacht. Ja? Mehrere hundert Menschen wurden mit der Frage konfrontiert, welche Spalte am besten Jesus und seine Nachfolger beschreiben würde. In der einen Spalte war Kompetenz, Macht, Effizienz, Erreichen von Zielen, Fähigkeiten, Ergebnisse zu produzieren, Erfolg und Zielorientiertheit. Das war die eine Spalte. Okay? Die Frage war, was ist typisch für Jesus Nachfolger? Die andere Spalte war Liebe, Kommunikation, Hilfe, Beziehungen, Unterstützungen, Harmonie, Gemeinschaft und sich mitteilen. Was würdet ihr sagen? Was ist typisch Christ und was ist nicht typisch Christ? Welche Spalte? Ich lese nochmal vor. Ja? Kompetenz, Macht, Effizienz, Erreichen von Zielen, Fähigkeiten, Ergebnisse, die Fähigkeit, Ergebnisse zu produzieren, Erfolg, Zielorientiertheit oder Liebe, Kommunikation, Hilfe, Beziehung, Unterstützung, Harmonie, Gemeinschaft und sich mitteilen können. Was würdet ihr sagen? Die erste Spalte kommt von dem Buch Männer sind vom Mars, Frauen von der Venus und enthält die Werte für Männer, die Soziologen rausgeforscht haben. Die rechte Spalte, die Werte für die Frauen. Das ist einfach nur, also das Buch Männer sind vom Mars, Frauen von Venus, ist kein frommes Buch, lohnt sich aber zu lesen, ja? Auch wenn es kein frommes Buch ist. Über 95% der Befragten entschieden sich für die zweite Spalte. Das Problem ist folgendes. Die ersten Christen waren bekannt, wofür? Für Zielstrebigkeit, Risikobereitschaft, ihren Mut und ihre Opferbereitschaft. Von den 12 Jüngern, die Jesus hatte, hat einer Selbstmord begangen, einer starb eines natürlichen Todes und alle anderen sind den Märtyrertod gestorben. Im Autoland Schwaben muss man erklären, was Märtyrer ist. Das ist kein Auto mit mehr Türen, sondern es ist einer, der für seine Glaubensüberzeugungen gefoltert, verfolgt oder sogar umgebracht wird. Im Falle der Jünger sind 10 gestorben worden. Johannes, von dem nimmt man an, dass er eines natürlichen Todes gestorben ist, und der Judas hat sich selbst umgebracht. Die nicht wenige der ersten Christen landeten im Circus Maximus als Futter für die Lieblingstiere vom Kaiser oder wurden als Fackeln für seine nächste Gartenparty verwendet. Das ist jetzt kein Witz, das ist wirklich so. Aber irgendwo in der Kirchengeschichte, das ist ein Zitat, irgendwo in der Kirchengeschichte hat jemand an der Definition des Christen herumgepfuscht. Heute ist ein guter Christ bekannt für seine Sanftmut, Sensibilität, Passivität und Lieblichkeit. Männern bekommen diese Botschaft, so wie Gott dich gemacht hat, bist du nicht in Ordnung. Und wenn Männer diese Botschaft erhalten, ziehen sie sich zurück. Und ich kann es verstehen. Männliche Lebenswirklichkeit ist ja oft eine andere. Ich beobachte gerne Männer, wenn sie in den Baumarkt gehen. Ich finde das cool, oder? Oder in ein Sportgeschäft, aber Baumarkt ist nur besser. Ja? Was machen? Die Augen fangen an zu leuchten. Ja, da ist was, ja. Ich war letzten Sommer im Unterengadin eine Woche mit Männern. Wir haben mit Motorsägen Holzskulpturen gemacht. Das war so eine Holzskulpturenwoche. Der Älteste war 78. Und die ersten 3 Tage haben immer mindestens 6 bis 7 Motorsägen gerührt. Und das war ein Riesenlärm. Ja? Der 76-Jährige kam eines Abends auf mich zu. Ich saß da ein bisschen am Rand, habe irgendwas überlegt, wie ich da weitermachen muss. Und dann sagt er, hey Armin, schon geiler Sound, gell? Der war 78 und ich habe mir angeschaut und denke, ja, ich sage nur, ja, ich finde es auch richtig gut. Ja. Dann hat er wieder seine Motorsäcke genommen und dann hat es wieder gerührt. Ja. Männliche Lebenswirklichkeit. Carl Beach schreibt etwas entlarvend über die Söhne Adams. Männer sind gut im Angeben, tragen von Masken und vorgeben, dass sie keine Hilfe bräuchten, weil sie alles im Griff hätten. Männer wollen und brauchen keine Krücke, sagt er. Aber wenn sie dann doch in eine Krise schlittern, dann suchen sie schon oft irgendwann Hilfe, wenn es gar nicht mehr anders geht, aber selten in der Kirche. Das ist auch eine Tatsache. Und mich verwundert es nicht, denn männliche Lebenswirklichkeit kommt selten in Gottesdiensten vor. Carl Beach drückt es sogar so aus, das Evangelium, das wir verkünden, hat keine Haare auf der Brust. Fand ich ein super Ausdruck. Ja. Wann gab es denn das letzte Mal eine Predigt über Arbeit, den Wert der Arbeit und wie man Gott am Arbeitsplatz ehren und erleben kann? Wurscht, ob das im Büro ist oder an der Werkbank oder meinetwegen im Lehrerzimmer. Das spielt doch keine Rolle. Und das Schöne an Jesus ist, er wusste, wie es auf der Baustelle ist und er war einer der besten Lehrer, die es je gab. Der weiß doch, wovon er spricht. Gott wird sehr oft beschrieben in der Bibel als jemand, der arbeitet. Gott ist Gärtner, Töpfer, Handwerker. Ja, und. Oder die anderen Stellen, die wir hatten, Gott ist Krieger, mit dem man sich besser nicht anlegt. Wann wurde zuletzt für den Sozialarbeiter gebetet, der mit Kindesmissbrauchsfällen beauftragt? Ja, oder auch den Polizisten, der in diese Situationen hinein muss? Oder wann wurde für den Handwerker gebetet, für den Lokomotivführer, der mit dem Trauma fertig werden muss, dass sich wieder mal jemand vor den Zug geschmissen hat. Wenn das Evangelium in die Lebenswelt der Männer kommt, dann macht das was. Andererseits, wenn es es nicht berührt, ja, dann wird mit den Füßen abgestimmt. Gute Themen wären meiner Meinung nach Integrität am Arbeitsplatz, Ehrlichkeit, Profit und Verlust, Materialismus, Leiterschaft, Time-Management, Unterordnung, das Abliefern guter Arbeit und damit Gott ehren, Vater sein, Selbstwert, Geld, Sex, Macht. Männer verhungern geistlich in den Gemeinden. Darum finde ich auch solche Männertage so gut. Da kann man mal reden. Und man kann auch diskutieren. Es liegt selten an der Theologie, vielmehr an der Art, wie Kirche gelebt wird. Gell? Wenn der Gemeinde Wahrheit beim Namen nennt, verletzt die Gefühle eines anderen. Das ist eben die Story mit dem Freund, der dem anderen eine langt. Oh, man kann doch Wahrheit nicht so direkt benennen. Doch, manchmal sollte man vielleicht. Ich hatte einen Lehrer, der hat öfters gesagt, nur keinen Streit vermeiden. Und ich fand das eigentlich gar nicht so blöd. Er sagt, wenn etwas schief liegt, benenne es. Leitet man mutige Schritte ein, dann wird man manchmal machthungrig geschimpft. Wer versucht, effektiver zu arbeiten, spezifische Ziele zu erreichen, macht die Harmonie kaputt. Gell? Männer suchen ja auch nach Gemeinschaft, sehr sogar, aber sie leben sie anders als Frauen. Das ist ja interessant, wenn Frauen miteinander reden, wie hocken sich die an einen Tisch hin? Gegenüber. Oder? Ist mir aufgefallen? Die hocken sich gegenüber an den Tisch. Da wird es erst einmal schön arrangiert. Da muss irgendwie Gemüse rumstehen und etwas, was man essen kann und so. Und ist ja alles gut, ja? Aber wenn Männer miteinander reden, die sitzen sich selten gegenüber, sondern die gehen Schulter an Schulter oder schauen gemeinsam ins Feuer oder wo auch immer. Es ist anders, wenn man sein Herz wirklich einmal teilt. Gemeinschaft wird anders gelebt. Ja. Der Autor des Artikels "Haben Männer weniger Lust auf Kirche" bringt es ziemlich auf den Punkt. Er schreibt Folgendes. Wir hassen die gestaltete Mitte, und zwar egal, ob sie mit Tüchern, Steinen, Blumen, Zweigen, Muscheln oder gefärbten Gänsefedern gestaltet ist. Für Uneingeweihte die gestaltete Mitte gibt es nicht im Gottesdienst, sondern immer dann, wenn es freier zugehen soll, tiefer. Ich zitiere noch immer. In Gemeindehäusern, Hauskreisen, Gesprächsgruppen, Freizeiten, egal, man sitzt im Kreis, deutelt religiös herum, hagebuttene Spiritualität. Die gestaltete Mitte ist die gar nicht so subtile Aufforderung, die Hosen runterzulassen, und zwar existenziell, spirituell, authentisch. Meistens in Form einer Vorstellungsrunde mit Menschen, die man noch keine 5 Minuten kennt. Und er sagt, Männer hassen das. Es gibt viele Männer, die können damit nichts anfangen und rennen weit davon. Beziehungen werden in Gemeinden oft auf weiblichen Weg gebildet. Das ist nicht falsch, aber es ist meistens nicht unser Weg. Wir setzen Menschen in Kreisen und bitten sie, dass sie irgendetwas von dem mitteilen. Aber Männer bauen anders Beziehungen auf, nämlich meistens, wenn man dann gemeinsam irgendwas tut. Wenn man gemeinsam einmal schwitzt, wenn man irgendeine Aktion gemeinsam macht, Sport treibt. Aber dafür gibt es in Kirchen selten Gelegenheit. Maskulinität muss an der Kirchentür abgegeben werden. Glaube ist ja aber für uns Männer doch erst am Montagmorgen interessant, oder? Also ich denke mir das immer. Glaube ist doch erst dann interessant, wenn ich am Montagmorgen was habe davon. Ich habe ein paar Freunde, die haben ziemlich große Bauernhöfe. Und der eine sagt mir, am Montagmorgen denke ich oft am Traktor über diese Dinge nach. Und wenn sie Hand und Fuß haben, dann setze ich sie ins Leben um. Wenn es irgendein theoretischer Quatsch ist, dann lasse ich es bleiben. Vielleicht dürfen wir auch lernen, geistliche Dinge zu leben und einzubringen in die Gemeinde. Themen wieder anzusprechen. Dinge ein bisschen anders anzugehen und nicht damit zu glänzen mit Abwesenheit, sondern sich Gott zu stellen und Stärke zu entwickeln, indem man Mann ist und Gott die Möglichkeit gibt, ins Herz zu reden und uns als Männer auch zu verändern. Ich habe die Zeit übersehen, es ist schon ziemlich spät. Ich mache hier einfach einmal einen Punkt. Ich gebe euch gerne das Skript, ich schicke es entweder Thilo oder euch beiden, ich habe beide E-Mail-Adressen und ihr könnt das gerne beziehen. Es sind dann auch die Quellen für diese Studie, die gemacht worden sind, und das Material gebe ich euch einfach weiter. Ich lasse es hier mal bleiben. Ihr merkt schon, wenn man das weiterdenkt, man könnte noch einige Vormittage füllen und man kommt da in Dinge hinein. Ich denke mir oft auch Männerdeko im Gottesdienst, oder? Wieso ist da nicht einmal eine Motorsäge oder eine Harley oder so ein richtig geiler Schlitten, oder? Das wäre doch einmal was, oder? Kommt man sich einmal überlegen. Blumen sind auch schön, ist auch okay. Ja? Nur man kann sie halt nicht essen, aber das ist ein anderes Thema. Okay, danke für eure Geduld und danke, dass ich bei euch sein durfte. Und vielleicht kommen wir noch ein bisschen ins Gespräch. Thilo, du.